Hallo und herzlich willkommen zum Kick-Ass Radio. Gespräche für alle und keinen. Und heute geht es zum ersten Mal nicht um Menschen, sondern um eine Maschine, um das Racebike von Canyon, das Speedmax, das in der neuen Evolutionsstufe draußen ist. Und doch geht es wieder um Menschen. Hallo Kaspar.
Hallo.
Grüß dich. Hallo Moritz.
Hi, danke für die Einladung.
Wollt ihr beide euch einfach einmal vorstellen? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her und was macht ihr bei Canyon?
Ja, ich fange gerne mal an. Ich bin Kaspar, arbeite seit 5 Jahren bei Canyon. Meine aktuelle Stelle ist Lead Design Ingenieur für den Bereich Triathlon und ich repräsentiere heute hier das Engineering Team für das neue Speedmax. Insgesamt sind wir bei uns 3 Ingenieure mit dem Gegenpartner, dem Moritz, als Produktmanager, der sich auch sehr gerne jetzt vorstellen kann.
Genau, ich bin Moritz, bin seit über 5 Jahren bei Canyon und als Produktmanager für die Produktstrategie und das Business-Segment Triathlon zuständig. Zusammenarbeit natürlich mit Kaspar, der die Entwicklung leitet.
Und ich möchte mich heute mit euch einfach ein bisschen auf die Reise machen. Was steckt denn hinter dieser neuen geilen Karre, die ihr jetzt hier gerade präsentiert? Und ich glaube, dass im Außen sieht jeder ein super slickes, schickes, schnelles Fahrrad. Ja? Aber könnt ihr uns einfach mal, oder Kaspar, ich fange mit dir an, mit auf die Reise nehmen, wie ist denn so eine Geburtsstunde von einem neuen Fahrradprojekt, ja, was ja jetzt wirklich, also es sind hunderte Kleinteile, wo fängt man an und wie wird denn da draußen Fahrrad?
Ja, sehr komplexe Frage natürlich. Für uns war es natürlich erstmal schwer, auch als neues Team die Nachfolge von Wolfi anzutreten, der natürlich eine Ikone im Triathlonsport ist und auch eine Plattform jetzt neu zu entwickeln, die absolut etabliert ist, die Benchmark immer noch ist, und das dann da noch einen draufzusetzen, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Wir haben damals angefangen natürlich, was macht man als Fahrradhersteller? Wir wollten den Rahmen verbessern, hatten da viele Konzepte, waren im Windkanal, haben einiges getestet und haben einfach gemerkt, dass beim Rahmen die Geschichte mehr oder weniger auserzählt ist. Und da haben wir dann angefangen, also wir hatten wirklich schon viele Konzepte, wir wussten grob, wie das Rad aussehen soll und haben nach einem halben Jahr Entwicklung eigentlich alles über den Haufen geworfen. Also da ist vielleicht schon mal der erste Wendepunkt in der Entwicklung. Und haben dann wirklich gesehen, okay, wir müssen den Fokus nochmal ganz anders setzen. Der Rahmen ist es eben nicht. Und haben dann geguckt, okay, was macht unsere Profis denn aktuell so schnell, so erfolgreich? Und haben halt gesehen, dass es einfach die Teile oberhalb vom Rahmen sind. Der Cockpit-Bereich, die Einstellbarkeit im Cockpit vorne, hinten die Sattelstütze, dass wir da verschiedene Optionen haben. All diese Sachen, da haben wir halt gesehen, da kann man richtig was rausholen. Da haben die Profis einen massiven Vorsprung vor den Age-Groupern gerade. Und da haben wir dann halt den Fokus drauf gelegt. Und so fing es eigentlich an.
Jetzt hast du gerade einen Rahmen runtergetalkt so ein bisschen. Ja, weil, und ich dachte, beim Rahmen hat sich doch auch einiges verändert, weil wir ja mit euch die Geo aufgebaut haben. Von daher ist das ja eigentlich nicht ganz richtig. Soweit ich es jetzt verstanden habe, ist so ein bisschen wie beim Mountainbike, dass der Reach ein bisschen verlängert wurde und dass das Bike damit nicht besser auf dem Trail liegt, sondern entspannter auf der Straße noch, das neue Speedmax. Das ist auch korrekt, aber du hast wahrscheinlich gemeint, aerodynamisch war jetzt am Frame nicht ganz so viel zu holen wie oberhalb, oder?
Genau. Wir haben am Rahmen trotzdem noch sehr viel verändert. Auf den ersten Blick fällt das vielleicht nicht direkt auf. Also der Rahmen sieht immer noch relativ ähnlich aus wie der alte. Da haben wir wirklich einen Fokus drauf gesetzt, dass wir kleine Verbesserungen an den Tag legen. Wir wollten die gleiche Aerodynamik halten, weil wir da einfach Benchmark sind und waren. Und haben das Gewicht massiv reduziert. Wir konnten den Rahmen 250 Gramm leichter machen. Wir haben die Usability an manchen Stellen verbessert und vor allem, was du angesprochen hast, die Geometrie komplett überarbeitet. Wir haben dafür ein einstellbares Geometriemuster gebaut. Da konnten wir wirklich den Reach einstellen, wir konnten den Fork Rake einstellen, den Headtube-Winkel. Da konnten wir dann wirklich innerhalb von Minuten völlig verschiedene Setups fahren, haben da viel Feedback bekommen. Das war auf jeden Fall super.
Ja, und ich glaube, das ist aber spannend auch zu erzählen, weil das sieht man dem Fahrrad so nicht an. Also ich glaube, dass das trotzdem, also weil jeder, der auf dem Fahrrad steigt, ist so ein bisschen wie wenn du in einen guten Turnschuh steigst, ja, du fühlst dich von Anfang an wohl, ja. Und ich glaube, dass das schon nochmal eine nächste Evolutionsstufe ist, dass du einfach ein Fahrrad hast, was auf Fahreigenschaften eines Rades ist, das gemacht dafür ist, schnell geradeaus, schnell lange Kurven, ist wie so ein, ja, doch, wie ein, ist das ein Tourenwagen beim Auto oder ich weiß es gar nicht, mit dem man halt wirklich die großen Strecken fahren kann, ja, das ist ja das Spezifische und dann kommt man dahin, dass dann die Weiterentwicklung, ja, die hat dann im Prinzip ja eigentlich ab dem Oberrohr wirklich, dann ging es dann massiv los. Mach doch da mal weiter. Wie ging es dann weiter in der Entwicklung? Also ihr habt quasi die Geometrie neu geshaped nochmal dabei. Ich finde übrigens, dass der Rahmen doch durchaus anders aussieht. Ich habe es auch erst kurz gedacht, ja. Und dann fällt dir aber plötzlich immer mehr auf, wo sich doch dieses Frameset massiv geändert hat. Ob das jetzt das Volumen der Blase ist, ob das die Positionierung der Toolbox ist. Jeder, der das Ding hinten mal geschoben hat beim anderen Rad, wusste, wie fummelig das ist. Und so weiter. Also da ist doch echt ein Haufen passiert. Plus eben dieser Gabelvorlauf, der sich verändert hat, der das Rad einfach noch ruhiger macht. Und das ist ja auch eine Sache, das findet nicht nur ein Profi geil, ja, sondern auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein Monster-Asset für diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel Zeit auf dem Zeitfahrrad verbringen, ja, also im Jahresverlauf meine ich damit, die sich darauf verlassen können, wenn sie sich in die Bars legen vorne, dass das Ding halt auch einfach sehr schnurgerade fährt.
Ich meine, wir folgen mit dem Rad eigentlich unserer klassischen Entwicklungsstrategie. Also für Athletinnen wie Laura zum Beispiel entwickeln wir natürlich immer Prototypen, die genau das machen. Das ist eine Optimierung auf eine einzelne Person. Und du kennst die Prototypen bestens, weil du selbst an ihnen schraubst. Da passt am Anfang noch nicht alles. Das ist ein Cockpit, das performt, aber das ist nicht bequem. Das passt von der Ergonomie noch nicht dahin, wo es vielleicht hin sollte, wenn es ein Serienprodukt ist. Das gleiche gilt für Flaschen, Trinksysteme. Das sind alles Sachen, die wir mit euch testen. Unser Ziel ist immer, das irgendwann runterzubringen. Und einen Serienanspruch auf so einen Prototypen anzuwenden, das macht es einfach unfassbar komplex. Und der Rahmen zum Beispiel, der war vorher schon sehr, sehr gut. Aber den noch weiterzuentwickeln in den Details, das ist das, was es ausmacht. Ein Cockpit, was schon performt hat, was einen Weltmeistertitel gewonnen hat oder mehrere Weltmeistertitel gewonnen hat, auf ein Serienniveau zu heben. Das gleiche für die Verpflegung. Das ist das, was dieses Projekt ausmacht und das ist das, was es auch extrem komplex macht.
So, und jetzt sind wir halt oben drin, Kasper. Jetzt können wir loslegen mit den Sachen, die oberhalb des Oberrohrs passieren. Auf geht's.
Ja, vielleicht bleiben wir erstmal beim Thema Aerodynamik, was natürlich im Triathlon-Bereich super wichtig ist. Wir haben, als wir dann gemerkt haben, der Rahmen ist aerodynamisch auserzählt, uns das Cockpit oben nochmal angeguckt, vor allem auch die Nutrition-Lösungen, also die Flaschen oder eine Pouch, eine Box. Wo können wir Volumen aufbauen, ohne dass es uns langsamer oder sogar, dass es uns schneller macht? Und dafür waren wir mehrere Tage im Windkanal, haben da sehr viel ausprobiert. Wir haben auch extra noch einen neuen Dummy gedruckt. Das ist ein Ganzkörper-Dummy, der halt auch einen Oberkörper repräsentativ darstellt, dass wir da mit einer hohen Wiederholgenauigkeit einfach im Windkanal auch messen können, da auch kleine Unterschiede zwischen Setups im Cockpit rausmessen können. Und daraus sind dann eigentlich nochmal die Technologien entstanden, die man jetzt am Rad sieht. Also einmal dieses vollverschalte Cockpit, dass wir den Luftstrom vor dem Fahrer einmal trennen und dann durch dieses Cockpit quasi den Fahrer inklusive Fahrrad zu einem aerodynamischen Körper machen und nicht mehr quasi so ein zerstückeltes System, wo erst die Arme angeströmt werden, dann strömt die Luft irgendwie in der Mitte durch, wieder trifft wieder auf den Bauch. Das wollten wir halt umgehen und haben deswegen mit den Aero Shields, die wir jetzt haben, das einstellbare Aero Shield und das nicht einstellbare einteilige Vollcarbon Cockpit Aero Shield Pro, halt vorne einfach dieses Schild gebaut, was den Luftstrom vorne teilt und um dich rumführt. Und dann haben wir in diesem Cockpit unser neues modulares Hydration-System gebaut, das AeroFuel. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, erstmal zwischen den Armen, entweder eine kleine Box, eine größere Box oder eine wiederbefüllbare Trinkflasche einzusetzen und auch noch zwischen beziehungsweise so ein bisschen hinter den Armen noch unseren BTC-Beam. Das ist quasi ein Standardflaschenhalter für runde Flaschen und unten nochmal so eine kleine Pouch, wo man Gels oder Riegel reintun kann. Das ist daraus entstanden und das ist einfach auch nochmal dafür da, dass die Luft, die wir vorne teilen, nicht wieder ins System eintritt. Also dass sie nicht zwischen den Armen wieder eintritt und dann quasi wieder gegen den Bauch strömt, sondern dass wir wirklich da alles zumachen und die Luft einmal außenrum strömen kann.
Yes. Ich glaube, noch dazu, jetzt hast du das aerodynamisch so krass ausgeführt, was, also ich glaube wirklich mich am krassesten noch davon begeistert hat, ist tatsächlich die Einstellbarkeit, weil im Endeffekt habt ihr es jetzt so gebaut, dass man, glaube ich, auf dem Holm, also einmal kann man die Höhe stufenlos verstellen davon, zum Zweiten kann man die Cockpitlänge, den kompletten Reach verstellen und dann den Winkel nochmal davon, ja, so dass jetzt quasi eigentlich keine Wünsche mehr offen bleiben, in welche Position ich das bringe. Und wenn du jetzt quasi das, also du hast einmal diese Carbon Molds, die natürlich jetzt im CFR-Bereich rauskommen und auf der anderen Seite, das finde ich, ich habe gerade schon immer für unseren Windkanaltermin noch nachgefragt gehabt, ob ich nicht auch den, im Prinzip das in der Breite verstellbare Cockpit noch haben kann, weil für mich jetzt so eine nächste Frage offen war, ist vielleicht nicht sogar ein breiteres Cockpit. Also wir hatten für Laura ein ultra enges Cockpit, ultra leichtes Cockpit für Nizza damals mit euch entwickelt, ja, mit Lukas Schuchnick damals noch. Und jetzt war aber die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn du die Ellenbogen ein bisschen breiter stellst? Ist es nicht unter Umständen vielleicht sogar schneller? Vielleicht kriegst du das jetzt auch mit den breiten Helmen noch cooler kombiniert. Das ist jetzt auch noch möglich mit dem, sag ich mal, eigentlich einfacheren Cockpit, ja, was aber im Prinzip nicht nur in Höhe, Länge, Seitenbreite und Cockpitwinkel komplett stufenlos einstellbar ist, korrekt, oder?
Extension Länge und Griffwinkel kommt tatsächlich auch noch on top.
Brutal. Und das Ganze ist in, ja, das Ganze ist in einem Cockpit drin, ja, und ich finde das wirklich sensationell, weil ich mir im Prinzip das aus der Box packen kann. Ich kann zu einem, das mit einem Bikefitter oder selber machen, ja, aber das Rad in so viel Dimensionen verstellen, weil ich weiß, also ich glaube, ich habe auch in der Vergangenheit massiv viele Versandhändler gequält mit allen möglichen Sachen. Ja. Also ich glaube, wenn du bei mir im Keller die Extension-Kiste aufmachst, was ich glaube, ich habe wirklich einfach alles gekauft, was es an Portfolio damals gab. Also gerade noch auf den alten Rädern. Ist klar, wir haben jetzt das Glück, dass wir seit 2024 mit dem Carbon-Cockpit unterwegs sind bei Laura. Ja. Aber das war, also ist ja für viele einfach noch Realität. Deswegen ist es wirklich, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug oder klar genug hervorheben, dass das jetzt im Prinzip für jedermann verfügbar ist. Ja. Und ja, oder verfügbar? Entschuldigung, wenn ich da...
Definitiv, ja. Und was es eigentlich ausmacht, ist, wir wissen alle, dass 75% des Luftwiderstandes ungefähr, hängt natürlich von Athletinnen oder Athleten ab, von der Fahrerin oder dem Fahrer selbst kommt. Das heißt, die Positionierung hat immer den größten Hebel in jeder Aerodynamikoptimierung. Und für uns ist es einfach ein Tool, ist ein sehr, sehr krasser Nischen-Use-Case natürlich im Windkanal. Aber da rumspielen zu können und einfach schauen zu können, was macht eine Änderung von einem Zentimeter Reach aus, was du innerhalb von Sekunden umschrauben kannst. Die Möglichkeiten, die dir das im Testing ermöglicht, im Bike-Fitting ermöglicht, aber natürlich auch für jeden Age-Grouper Einstellungen am Straßenrand quasi. Das sind die Sachen, die das wirklich ausmachen. Das Rad wird nie zur Limitation.
Aber ein Drehmomentschlüssel ist schon cool, am Straßenrand dabei zu haben, oder?
Den liefen wir ja mit. Also wir haben tatsächlich einen sehr, sehr kleinen, aber hochwertigen Drehmomentschlüssel, den wir genau aus diesem Grund immer ab sofort mitliefern. Weil du brauchst einfach das richtige Tool. Das Drehmoment muss sitzen, es soll einfach und intuitiv sein. Alle Schrauben sind Torx 25. Das heißt, das sind genau diese Details, wenn wir davon sprechen, wir bringen einen Serien-Approach für so ein Profi-Bike. Das ist genau das, worum es geht, wenn du diesen Serienzustand herstellen möchtest.
Ja, und ich glaube, also jetzt sprichst du vom Kanal und so weiter, aber ich glaube, es gibt auch eine ganz wichtige Sache. Ergonomie ist am Ende ist halt auch schnell. Ja, also das heißt, wie oft sehe ich halt Menschen, wenn wir sind jetzt gerade beim Challenge Rot, während wir den Podcast aufnehmen, und wie häufig siehst du Menschen, die dann halt ab Kilometer 70, 80 ganz regelmäßig an Basebar greifen, ja, weil sie das Cockpit nicht hoch genug bekommen, etc., ja. Weil das einfach noch nicht so angenehm ist. Und ich glaube, da steckt wirklich die Revolution in dem Rad, ja, dass ich tatsächlich mir eine Position bauen kann, die zu meiner Beweglichkeit passt, die nicht irgendwie ein Abklatsch von einem Profi ist, sondern tatsächlich, ja, das ist kein Abklatsch. Weil wir mussten in der Vergangenheit ja immer noch beispielsweise die Spacer, die unter, also auch wenn Laura jetzt eine Cockpithöhenveränderung wollte, mussten wir quasi im CNC einen Alu-Spacer dafür unten drunter in der entsprechenden Höhe machen lassen. Ja. Jetzt ist es halt so, dass ich einfach das mit so einem Chip einfach ändern kann. Und ich glaube, dass das wirklich der Magic ist, dass man wirklich mal eine Sache aus dem Karton bekommt, die dann am Ende auch funktioniert.
Genau, und ich meine, das sind zwei Sachen. Also es ist einmal natürlich die Einstellbarkeit in jedem Detailgrad. Also es ist alles stufenlos. Das heißt, du kannst den Winkel in quasi stufenlos einstellen. Du brauchst keinen Spacer mehr, der dir von 20 Grad auf 21 Grad einen Sprung ermöglicht, sondern es geht alles stufenlos. Und on top, die Art und Weise, wie das Cockpit designt, das hilft es natürlich auch, eine aerodynamische Position zu halten. Gerade diese hohen Seitenwände, die unterstützen einfach in der Haltearbeit und die lassen dich eine schmalere Position komfortabler halten als ein normales Cockpit, was das eben nicht hat.
Und dann kommt ja dazu, dass, glaube ich, diese Flasche zwischen den Armen, die dann zwischen den Händen positioniert sein wird, wie viel Milliliter gehen da rein?
Da gehen 650 Milliliter rein. Da gibt es aber auch verschiedene Module, je nachdem, was quasi die individuelle Präferenz beim Fueling ist.
Ja, aber und dann hast du die im Rahmen, in die gehen die auch mehr rein als beim alten Bike?
Genau, auch bei S schon 650 Milliliter.
1,2 oder 1,3 Liter, ja, die dann in Summe schon da sind, ohne dass ich eine Flasche, und dann kann ich ja quasi die noch zwischen Armen und eine hinterm Po, hey, dann bin ich schon mit fast 3 Litern unterwegs.
Du kannst über, und das war auch das Ziel, du kannst über 3,5 Liter mitnehmen, dass du eigentlich deine komplette Kohlenhydratverpflegung unabhängig von Aid-Stations hast. Das heißt, du kannst ja eine Rennstrategie ausführen, ohne dich auf was verlassen zu müssen, was am Straßenrand passiert. Und das ist ein massiver Vorteil, weil wir wissen alle, dass Kohlenhydrataufnahme oder Maximierung von Kohlenhydrataufnahme eigentlich der entscheidendste Hebel ist, neben der Positionierung von einem Athleten und einer Athletin. Und das halt zu ermöglichen, indem man das mitnimmt, was man gewohnt ist, das ist der zweite entscheidende und wichtige Hebel.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig, du kannst halt damit mit dem Rahmentrinksystem und mit dem Trinksystem zwischen den Armen halt auch wirklich in Aeroposition einfach je nach Gusto, nach welchem Schlauch links oder rechts greifen und halt damit einfach auch mehr Zeit wiederum in der Aeroposition verbringen. Und das
ist quasi die Kombination. Also du hast die Position vom Fahrer oder von der Fahrerin, ja, die natürlich entscheidend ist, ja, und das Fueling. Und oder die beiden Systeme kombiniert quasi beides, weil du kannst in der Aeroposition bleiben und du kannst fuelen. Also du hakst quasi die beiden wichtigsten Themen ab.
Habt ihr irgendwie so ein paar Pauschalwerte, wie ihr jemanden verbessert habt auf dem Rad? Also sag mal, so in so einem Average-Bereich?
Es hängt tatsächlich stark davon ab, wie groß die Athletin oder der Athlet ist und woher sie kommen. Also bei einer Athletin oder einem Athleten einer Athletin wie Laura ist die Verbesserung natürlich kleiner als jemand, der nicht so durchoptimiert ist.
Laura hat ja ein relativ ähnliches Setup gehabt zuvor, nur sie hat zum Beispiel das zweite Trinksystem nicht gehabt, sie hat im Rahmen die kleinere Blase nicht gehabt, ja. Das war ja eine Optimierung, das haben wir ja durchaus auch schon gemerkt, unsere Optimierung, die jetzt auch der Sam und Patrick und so weiter und oder auch Rico jetzt in den letzten Jahren gefahren ist, war ja quasi der Bild, den wir für Nizza gemacht hatten, und da war es ja einfach so, dass zwischen den Armen kein Trinksystem Platz hatte, ja, oder das einfach nicht vorhanden sein konnte, weil wir da auch so einen Carbonholm in der Mitte hatten, ja, und das habt ihr jetzt, diesen Holm, der existiert nicht mehr für die Einstellbarkeit, und ich glaube, dass das extrem spannend ist, und in Nizza war es ja einfach nie ein Problem, weil du immer wieder bergauf gefahren bist und konntest diese Flasche zwischen den Armen auch easy greifen, ja. So, und jetzt ist es ja so, dass das gelöst ist. Das heißt, selbst wenn die Flasche, die du positionierst, nimmt erstmal keinen Luftwiderstand mehr mit, dadurch, dass im Rahmen einfach nichts mehr sein muss. Und zum anderen ist es halt dann wirklich die Sache, dass ich in diese Aero-Position trinken kann. Also da habt ihr da keine Zahlen irgendwie zugesammelt? Also,
wir können erstmal vielleicht bei den Profis anfangen, die natürlich, du gesagt hast, alle schon auf optimierten Systemen saßen. Und da haben wir es geschafft, dass jedes Setup, auch ein Setup, was schon Streckenrekorde gefahren ist, mit dem neuen Rad in der gleichen Position geschlagen wurde. Also da haben wir uns selbst bei den durchoptimierten Profirädern verbessert. Und wenn man jetzt auf Age Grouper geht, haben wir auch...
Das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig. Bei der letzten Iteration, als die Disc Brakes dazu kamen, war das super schwer, die Athleten erstmal besser zu kriegen. Und jetzt sind beim ersten Schlag alle besser gewesen auf dem Rad. Das ist schon krass.
Das war quasi auch die Vision vom Anfang. Wir wollten, dass du das Rad aus dem Karton rausnimmst, gegen das Setup, was durchoptimiert war und was wirklich exklusiv natürlich auch für die Profis war, vergleichst und dann das Ganze einfach matchst. Und zu sehen, dass wir es in den meisten Fällen deutlich geschlagen haben, das ist das, was uns gesagt hat, die Entwicklung hat bestanden.
Also wir haben bei manchen Personen, die auch vorher sehr, sehr gut auf dem Rad saßen, sogar zweistellige Wattwerte als Verbesserung rausgemessen. Und bei Age-Groupern ist es dann wirklich ein breiter Bereich. Wenn du vorher sehr rudimentär auf dem Rad gesessen hast, kannst du wirklich verdammt viel rausholen. Da sind bestimmt auch mal 20 Watt locker drin, wenn nicht sogar mehr. Wenn man natürlich sehr perfekt auf dem Rad schon sitzt, ein sehr gutes Gesamtsystem hat, dann wird es entsprechend weniger, aber...
Hä? Was ich noch eine super plakative Zahl finde, ich habe so eine Rollercoaster-Session mit Rico gemacht, als wir das letzte Mal im Windkanal waren. Und da war quasi Basebar zu Aero-Lenker sind 130 Watt. Jetzt stellt euch einfach nur vor, der greift im Rennen halt so und so viel mal weniger dahin. Ja, also bleibt tatsächlich einfach bis zu seinen, wir haben immer so einen Cut-off von 18 bis 20 Stundenkilometer, wann er aus dem Aero-Lenker raus darf. Ja. Ja, wenn du da drin bleiben kannst, ja, während diese niedrigen Geschwindigkeiten und halt einfach weniger wegen Fueling nochmal irgendwas umfüllen musst, die Flasche nochmal füllen, Rahmenset befüllen, also hast du jetzt, theoretisch müsste es ja weniger als die Hälfte dieser Zeiten sein, weil ich die Flaschen immer wieder befüllen kann, ja. Und wenn ich das runterbringe, gehen automatisch meiner Meinung nach, damit müssten die Radsplits nochmal nach oben gehen, gerade auf Strecken, bei denen es eigentlich kaum Gründe gibt, aus der Aero-Position zu gehen. Und dazu zähle ich zum Beispiel sogar also Challenge Rot, obwohl der Kurs noch ein paar Ecken hat, ja. In Hawaii ist es wahrscheinlich noch krasser dann, weil es eigentlich keinen Grund gibt, aus der Aero-Position rauszugehen, außer am Linksabbieger und Rechtsabbieger in Kwai Hai. Das ist, glaube ich, schon wirklich ein spannender Teil, der jetzt die Innovation nur aus dem Trinksystem hat.
Klar, und das ist das Schöne an der Aerodynamik ist halt, du hast eine Zahl, auf die du schaust, die ist relativ objektiv messbar. Und es ist natürlich schwierig, genauso Benefits, die du gerade angesprochen hast, zu messen. Aber durch diese Detailoptimierung, durch die Optimierung von Trinksystemen, die Optimierung von Flaschenaufnahmen, die Gewichtsreduktion, eine Geometrieverbesserung, die dir mehr Stabilität gibt, mehr Confidence in der Aero-Position zu bleiben, das sind halt alles Sachen, die sich auch zusammensummieren und dann irgendwann zu einem schnelleren Bikesplit führen. Aber zu wissen, dass wir aerodynamisch besser geworden sind mit einem Serienbike plus die ganzen Detailoptimierungen, über die wir gesprochen haben, das wird am Ende, glaube ich, den großen Effekt bringen.
Ja. Machen wir nochmal weiter. Wir haben jetzt viel über das Cockpit gesprochen. Welche Ecken habt ihr noch angefasst?
Wir können vielleicht noch einmal zurück zur Geometrie springen. Die haben wir gerade eben kurz angerissen. Du hast schon ein paar Details gesagt. Vielleicht können wir noch einmal sagen, was wir wirklich verändert haben. Wir haben erstmal gesehen, dass der Trend klar zu mehr Reach in der Sitzposition geht. Beim alten Rad und auch bei vielen Mitbewerbern sieht man immer wieder, dass der Reach aus dem Vorbau bzw. aus den Extensions, irgendwelche Reach-Extender geholt wird. Und das beeinflusst einfach die Fahrdynamik vom Fahrrad ziemlich negativ. Also man hat einen relativ kurzen Rahmen, baut dann sehr viel Länge auf und das macht einfach das Fahrverhalten sehr instabil. Und deswegen haben wir halt versucht, bei gleicher Sitzhöhenrange dem Rahmen mehr Reach zu geben, dass man da einfach deutlich stabiler drauf sitzt, eine höhere quasi Fahrkomfort eigentlich schon hat, dass man eher geradeaus fährt, nicht immer Schlangenlinien, und haben da aber wirklich mit unserem Prototyp den Sweet Spot gesucht. Wenn wir zu lang gegangen sind, hat sich das einfach gefahren wie eine wie ein Schiff. Das fuhr einfach nur geradeaus, ist nicht mal um Kurven gefahren, hat nicht mehr so Spaß gemacht, und da haben wir halt den Sweet Spot gesucht aus dieser Fahrstabilität und Agilität am Ende. Und das ist uns, glaube ich.
Da hänge ich vielleicht noch ein paar Bilder an, wenn wir das machen, weil ich glaube, das ist, das erzählst du jetzt so technisch, ja. Ihr wart mit einem Fahrrad, das hat nichts mit dem heutigen Fahrrad zu tun. Das waren so ein paar zusammengeschweißte Brocken und eine Carbongabel vorne drin. Mit dem wart ihr da und habt Laura an Königsstuhl hoch und runter geschickt, hat Laura auf der Rolle gehabt. Ich glaube, mit Jan habt ihr das auch gemacht, gell?
Ja, genau.
Genau, also das heißt, Patrick wahrscheinlich auch, gell? Also ihr habt das mit den Top-Athleten von euch, so die im Prinzip fahren lassen, immer wieder ein Feedback geben und das Ganze, also wie lange ist das her?
Das war ganz am Anfang tatsächlich, bevor wir das Rahmenset, also es ist quasi Vorstufe zu der Carbonentwicklung. Also du setzt natürlich erstmal die Randbedingungen der Geometrie und dann baust du im Prinzip das Aero-Konzept darum. Aber das ist halt super wertvoll, jemanden wie Laura auf dem Fahrrad sitzen zu haben, die wie kein anderer oder so viel Zeit wie kein anderer in dieser Position verbringt und die innerhalb von einer Sekunde sagen kann, wenn du einen Millimeter veränderst.
Genau, und was wir da halt gemacht haben, früher wurden Räder oft für einen durchschnittlichen weißen Mann, sage ich mal, optimiert. Also Größe M-Fahrrad, und dann war die Entwicklung vorbei, sowohl im Windkanal als auch für Geometrie etc. Und da war uns super wichtig, dass wir auch Frauen, kleinere Personen abholen, mitdenken. Deswegen haben wir halt auch den zweiten Geometrie-Prototyp geschweißt, wie du schon gesagt hast. Haben dann auch mit Laura die Fahrtests gemacht. Und was uns auch super wichtig war, ist, dass wir eine Geometrie haben, was die Sitzhöhe angeht, was die Überstandshöhe angeht und was die Laufräder angeht, die hat auch für kleine Personen einfach sehr gut funktioniert. Beim alten Rad hatten wir unser XS-Rad, das war mit 650B-Laufrädern, also den etwas kleineren Laufrädern, was für eine Geometrie super ist. Also man hat keine Probleme mehr mit der Zehenfreiheit. Also solche Themen kann man einfach super umgehen mit den kleineren Laufrädern. Im Triathlon-Bereich ist es aber einfach ein Nachteil, weil du nicht die Auswahl an Laufrädern, an Reifen etc. hast. Und deswegen war es uns wichtig, ein Rad zu bauen, was die 700C, also 28 Zoll Laufräder hat, aber für kleine Personen gut fahrbar ist. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht so, als hätten wir das XS-Rad gestrichen und nur noch das S-Rad jetzt im Line-Up. Das ist auch so, aber wir haben dieses S-Rad halt wirklich für kleine Personen ausgelegt. Wir haben jetzt bei dem Rad die gleiche Überstandshöhe und die gleiche Einstellbarkeit hinten an der Sattelstütze wie bei unserem alten XS-Rad mit den kleinen Laufrädern, aber halt auf den großen Laufrädern.
Oder anders gesagt, Laura fährt statt SM.
Jetzt. Genau, wir haben eigentlich jede Rahmengröße einmal einen Ticken kleiner gemacht, aber den Reach beibehalten. Und das heißt für Laura vor allem, dass sie eine Größe größer gehen kann und dadurch einfach deutlich mehr Fahrstabilität aus dem Rahmen bekommt.
Und es heißt aber auch für Leute wie Cat, die nochmal ein bisschen kleiner sind, dass sie jetzt auf einmal hinter der Sattelstütze halt eine Flasche fahren können. Das war beim alten Rad oft nicht möglich, weil der Sattel fast auf dem Oberrohr war, und da sind wir jetzt einfach von den Proportionen deutlich passender für kleinere Personen auch geworden.
Wichtige Frage, wie habt ihr euer Designteam dafür überzeugt, dass das Oberrohr abfallen darf nach hinten?
Das war ab einem gewissen Zeitpunkt einfach eine feste Anforderung vom Engineering, und da gab es dann auch keine Diskussionen mehr.
Ich muss sagen, dass ich es tatsächlich sogar schick finde. Ich habe das Rad jetzt ein paar Mal von der Seite gesehen, und das ist ja eigentlich so eine feststehende Designgröße auch bei Canyon gewesen. Also da ist auch eine kleine Revolution passiert. Das ist, Slooping ist der richtige Ausdruck dafür. Dass man eine Sloping-Geometrie anwenden durfte auf einem Zeitfahrrad, und das gab es ja schon eigentlich bei vielen Rädern. Es war irgendwann, hat das auf einmal Einzug erhalten, und jetzt es ist ganz sanft wenn man es betrachtet, aber ich finde, es sieht schick aus.
Ja, ich glaube, bei dem S-Rad sprechen wir über 4 Grad, die wir im Oberrohr haben, also das ist wirklich nicht viel. Und was beim alten Rad auch noch krass war, wir hatten ja durch den Keil, den wir oben hatten, der nach vorne abfällt, hatten wir das ganze Fahrrad kippte so ein bisschen nach vorne. Und das ist auch, glaube ich, das, wo jetzt nochmal der große optische Unterschied rauskommt, dadurch, dass das Oberrohr halt nach hinten abfällt und wir dann auch noch vorne die Höhe, wir hatten ja vorher eine Box im Oberrohr, die wir rausgenommen haben aus aerodynamischen und gewichtstechnischen Gründen, dass die auch nicht mehr da ist, dadurch wirkt einfach in diesem vorderen Bereich der Rahmen deutlich leichter. Genau.
Und ist es tatsächlich auch?
Ist es auch, ja. Wir können mal noch ein paar Zahlen hier nennen. Der CFR-Rahmen ist im Vergleich zum Vorgänger 250 Gramm leichter geworden. Schon eine ziemliche Hausnummer bei gleicher Aerodynamik und gleicher Steifigkeit.
Und du siehst halt vor allem auch, dass wenn du aus einem Oberrohr, was statisch extrem wichtig ist, einen riesen Cutout rausnimmst und ihn woanders positionierst, also das Volumen ist ja quasi dahin gewandert, wo es aerodynamischen Benefit bietet und noch leichter zugänglich ist. Und das hilft halt einfach in der Optimierung vom Rahmen, weil wenn der Rahmen durch das Design schon relativ steif ist oder gut optimiert werden kann, dann kriegst du ihn natürlich auch deutlich leichter.
Yes. Das ist abgefahren, weil wir haben schon so viele Punkte jetzt. Und ich finde, lass uns noch einen Move machen. Ihr habt ja, glaube ich, ihr habt euch um die Aerodynamik vorne gekümmert. Dann habt ihr im Prinzip versucht, aus dem Rahmen wirklich alles rauszunehmen. Also es braucht niemand mehr im Wettkampf einen Flaschenhalter im Rahmendreieck zu fahren. Ja.
Und das war tatsächlich auch das Ziel. Also wir wollten die Flaschen aus dem Rahmen wegbekommen, weil lange Zeit hat man gedacht, dass auch eine aerodynamische Flasche am Unterrohr zum Beispiel keinen Nachteil bietet oder sogar vielleicht positiv ist. Und das ist nicht der Fall, weil wir haben das ganze Profil so optimiert, dass es vor allem auch ohne Flaschen perfekt funktioniert und das ganze Volumen nach oben positioniert.
Die Sache da ist, man kann ja auch Flaschen aerodynamisch anformen. Dann denken auch viele, okay, wenn die Flasche gut integriert ist, macht sie mich vielleicht schneller. Aber es funktioniert in dem Bereich nach unseren Erfahrungen einfach nicht. Also wir haben, egal wie wir die Flasche angeformt haben, wurde das ganze System nie besser als ein optimiertes Unterrohr, was einfach nicht auf eine Flasche ausgelegt ist. Man konnte zwar quasi die Negativität von der Flasche ein bisschen reduzieren, indem man sie anformt, aber es war nie besser, als wenn man sie einfach weglässt.
Ja, ich glaube, dann kommt noch dazu, dass die Verwirbelung, wenn die Beine links und rechts von dem Unterrohr sich entlang bewegen, dass das nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Und wenn dann mehr Volumen da reinkommt, dass das, glaube ich, alles andere als neutral war.
Genau.
Also zumindest Training, in den Tests, die ich gesehen habe.
Training können die Leute gerne die Flaschen fahren, aber im Wettkampf würde ich stark empfehlen, die wegzulassen.
Genau, und dann sind wir, glaube ich, dabei, wo kriege ich sie dann unter? Also eine passt quasi vorne zwischen die Arme. Aber jetzt habt ihr, glaube ich, hinterm Po das auch nochmal richtig ordentlich optimiert. Es gab immer mal diesen Schweif, den einige Herren gefahren sind. Was habt ihr da gemacht?
Ja, den Prototyp, den du angesprochen hast, das war ist auch mit unseren Profis, ich weiß nicht, wer war das damals, Jan?
Das hat mit Jan tatsächlich angefangen, genau.
Genau, das war ein gefrästes Metallgestell mit 3D gedruckten Seitenwänden, was dann hinten einfach in die Standard Anschraubpunkte für einen Flaschenhalter geschraubt wurde. Haben super viele Leute nachgebaut und das Teil haben wir jetzt quasi einmal zu Ende entwickelt als einteilige Carbon-Sattelstütze. Das heißt, wir haben quasi unsere Splitterplate, wie so eine Finne hinter der Sattelstütze, jetzt einteilig mit vielen Anschraubpunkten oben drin. Das heißt, man kann die Flasche dann auch entsprechend seiner Sitzposition anpassen, also weiter nach hinten schieben. Wir haben auch noch so ein Trapez, was oben drauf geschraubt werden kann, was die Flasche nochmal höher und in eine waagerechte Position bringt. Und auch da nochmal ein Lochmuster, dass man halt wirklich, je nachdem, wie viel Setback man fährt, die Flasche auch nah wieder an den Sattel positionieren kann, dass sie da einfach aerodynamisch quasi ja perfekt abgeschirmt ist, beziehungsweise sich die Flaschen im Totwassergebiet hinterm Fahrer, also quasi im Windschatten vom Fahrer, der Fahrerin am Ende befinden.
Ich glaube, das ist einzigartig, auch diese Vielfalt. Also ich glaube, das ist gerade gar nicht ganz rübergekommen. Also es ist eine Finne, wo man einmal die Sachen so ungefähr, was ist 30 Grad Winkel hinter das Gesäß machen kann, ja, dann die Nähe zum Gesäß einstellen kann und zum anderen tatsächlich dann auch das Ganze die Flaschen horizontal machen, so dass sie dann von oben, dass ich, wenn die Strömung laminar am Rücken anliegt, dass sie dann quasi auch noch da hinten versteckt werden können sozusagen.
Das hört sich halt so einfach an zu sagen, wir repositionieren das Volumen der Flaschen zum Beispiel. Aber wenn wir sowas machen, vor allem auch in der Serienentwicklung, dann ist das immer bis ins letzte Detail durchdacht. Also ob das eine Positionierung hinten, die Einstellbarkeit ist oder auch die Gestaltung vorne, da hängt so viel Detailarbeit drin. Also gerade wenn man sieht, wie das Ganze vorne angebracht ist, man kann die Flasche im Cockpitwinkel mitdrehen. Die Flasche zwischen den Armen ist bewusst an die Unterarme angeformt, dass du das ganze Volumen, was du nach da oben packst, was natürlich auch Gewicht ist, im Handling kaum merkst. Die untere Pouch ist so optimiert, dass sie nach unten zulässt. umlaufend ist, dass du beim Pedalieren nicht gestört bist und dass auch von der Aerodynamik-Performance her das Ganze neutral bis positiv bleibt. Und zu guter Letzt natürlich, alle, die es mitbekommen haben oder die im Sport aktiv sind, es gibt mittlerweile auch Regeln. Und um ehrlich zu sein, waren wir da mehr involviert, als es uns eigentlich lieb war, weil das System war fast fertig entwickelt. Und dann macht man eines Sonntags quasi das Handy auf und sieht, oh Mist, es tut sich was im Regelwerk. Und das war dann der Moment, wo wir gemerkt haben, hey, das ist ein Sport, der ist zwar reglementiert, aber die Bedingungen, für die wir optimieren, die sind eigentlich gar nicht ganz klar. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie einmal an und melden uns auch mal bei den Verbänden und haben dann tatsächlich alle an einen Tisch geholt und einfach konstruktiv uns ausgetauscht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wie muss man auch eine Regel gestalten, dass sie wirklich umsetzbar ist und dass sie auch den Zweck erfüllt. Und das ist tatsächlich das, was so als Nebeneffekt einfach entstanden ist, ein neues Regelwerk, wo wir natürlich mit Vorschlägen und auch mit Engagement drin involviert waren. Und das sind halt so die Details, die rausfallen, wenn man versucht, nicht nur einen Prototypen zu bauen, sondern ein Serienprodukt für Tausende von Athletinnen und Athleten. Und das ist das, was es dann am Ende ausmacht.
Genau, und die Regel, die kennen jetzt, glaube ich, inzwischen alle schon. Das heißt, ihr habt diese schönen Plexiglasfenster, die jetzt in der Wechselzone beim Check-in an eure Räder gehalten werden, wo der Ellenbogen als Fixpunkt quasi dient. Und dass sich das dann nach oben sind 20 Zentimeter, nach hinten 25 Zentimeter, glaube ich, wo sich das alles befinden muss. Und genau das erfüllt euer Cockpit, um diese Sachen genau so zu setzen. Und ich glaube, das ist natürlich auch super cool, das von vornherein zu wissen, ja. Und ja, das dann auch so einstellen zu können, dass man damit bulletproof sich an jede Wechselzone stellen kann.
Du weißt es selbst, also vorm Rennen gibt es sehr, sehr viele Dinge, über die du Gedanken machen solltest. Ob dein Setup in T1 einchecken darf, ist definitiv eins davon, worüber du nicht Gedanken machen solltest. Und dementsprechend war das natürlich unser Ziel und wir sind echt happy über die Kooperation und die Offenheit auch seitens der Verbände, die uns da entgegengebracht wurde. Und ich glaube, das Ergebnis ist wirklich gut.
Ja, ich glaube, das ist natürlich sensationell, was ihr für die Verbände eben auch geleistet habt, also dass das für einen Sport da in der Entwicklung weitergeht. Ich muss noch einen kurzen Rückgriff zur Sattelstütze zu machen, weil ich glaube, noch eine Sache, die mir beim Schrauben super positiv aufgefallen ist, du hast es angesprochen mit den Torx-Schrauben, ja. Und zum anderen, jeder, der mit der alten Speedmax-Stütze mal gekämpft hat und sich dann oder im Zweifelsfall auch mal diesen ganzen Alublock runtergenommen hatte und sich gefragt hat, wo kommt das ganze Gewicht her, das ist auch jetzt mega lean. Und auch schön durchdesignt. Das heißt, man kann einmal ganz klar den Neigungswinkel des Sattels sauber einstellen und auf der anderen Seite super easy auch den Sattel tauschen auf dem Rad und natürlich die Vorrückpositionierung. Plus, dass diese Schiene, wenn ich es mir anschaue, nochmal deutlich länger ist. Der Range, wie weit ich den Sattel nach hinten und nach vorne positionieren kann, war zumindest jetzt in meinem Eindruck, als ich das erste Mal mit dem Serienprodukt jetzt gearbeitet habe, dass da auch nochmal richtig was dazugekommen ist.
Ja, das Klemmprinzip ist vom Vorgänger übernommen. Da haben wir die Klemme einfach weiterentwickelt. Gab ein paar Schwachstellen, die wir über die letzten 5 Jahre an der alten Version festgestellt haben. Die haben wir ausgemerzt. Wir haben noch ein bisschen Gewicht rausgenommen, auch wenn leider nicht so viel drin war. Ich glaube, da waren 15 Gramm, haben wir an der Klemme nochmal rausgeholt. Der Einstellbereich ist tatsächlich der gleiche geblieben. Sieht nur ein bisschen anders aus, weil der obere Teil von der Klemme ist jetzt schwer zu erklären. Ein bisschen kürzer geworden ist, dadurch sehen die Proportionen etwas anders aus. Aber uns war einfach wichtig, wir haben auch überlegt, gehen wir auf eine Standardklemme, die wir jetzt auch in unseren Rennrädern verwenden, die nochmal leichter ist. Aber uns war einfach wichtig, die volle Range abzudecken. Wir haben Leute, die sitzen super weit vorne. Es gibt dann trotzdem noch welche, die relativ klassisch sitzen, mit relativ viel Setback. Und haben wir uns am Ende dagegen entschieden, diesen Einstellbereich weiter zu beschränken, nur um etwas leichter zu werden. Und haben da dann die Usability in den Vordergrund gestellt. Genau, so ist die Klemme dann entstanden.
Das, was Kasper gerade angesprochen hat, ist auch echt interessant, weil wir haben nicht einfach nur ein Profirad quasi als Serienprodukt auf die Straße gebracht, sondern was uns eigentlich auszeichnet, was uns auch echt stolz macht, ist, dass es keine andere Marke gibt, die mehr Athleten unterstützt, also Age Grouper. Und das heißt, wir müssen natürlich auch eine Vielfalt anbieten an auch weniger radikalen Lösungen. Und das ist eben das, was auch zählt. Also, dass wir die Bandbreite abdecken von jemandem, der zum ersten Mal ambitioniert in diesen Sport einsteigt und jemanden wie der Laura, die halt einen Weltmeistertitel gewinnen möchte. Und diese Bandbreite erfordert dann natürlich auch noch Lösungen on top, die neben den Profilösungen existieren.
Dann jetzt vielleicht die Musik hinter uns wird immer lauter. Wir sitzen auf der Expo in Rot im Canyon Truck gerade. Deswegen also für alle die sich jetzt, also ich glaube, ihr hört uns sehr gut, soweit ich zumindest jetzt hier auf dem Pult sehe. Aber die Musik, die im Hintergrund kommt, wird gerade immer weiter aufgedreht. Wenn man den Loop nochmal dreht, jetzt sitzen hier 2 Personen. Hand aufs Herz, wie viele Leute haben an dem Projekt innerhalb der letzten 3 Jahre, ist wahrscheinlich fair, mitgearbeitet?
3 Jahre kommt hin. Jetzt eine Gesamtzahl hier zu nennen, fällt mir persönlich super schwer. Wir können ja mal mit dem Kernteam anfangen. Das sind wirklich die Leute, die tagtäglich daran arbeiten. Das ist dann der Moritz als Produktmanager, unsere Projektmanagerin, die Veronika, ist super involviert, guckt immer, dass wir alle Timelines halten. Wir haben seit Anfang an des Projekts die Timeline nicht einmal verschoben. Das muss man dazu sagen. Das ist wirklich eine Riesenaufgabe gewesen. Es war ein super großer Scope. Wir haben, ich glaube, 4-mal so viele Teile wie für ein neues Arrowhead entwickelt. Also es ist wirklich, der Umfang von diesem Projekt ist einfach enorm. Und da am Ende die Timeline zu halten, das auf die Straße zu bringen, haben wir auf jeden Fall der Veronika zu verdanken, die uns da immer auf die Finger gehauen hat. 3 Ingenieure arbeiten an dem Rad. Das sind mit mir dann der Mario Konrad und der Felix Grubert. Wir haben ein externes Designteam, was mit uns daran arbeitet. Da sind, sage ich mal, hauptsächlich 2 Leute in stressigen Phasen, auch noch mehr Leute mit dran beteiligt. Der Arne ist unser Aerodynamik-Spezialist, der ist dann vor allem in den Anfangsphasen vom Projekt, wenn es um Konzepte geht, für die Aerodynamik mit involviert. Und dann fängt es halt an, es gibt das Ramp-Up-Team, es gibt Leute, die die Räder dann aufschrauben, die Test-Assembly machen, Leute in der Factory, die dann gucken, dass alles passt, unsere Qualitätsabteilung. Wenn man das dann mitnimmt, unsere Partner in Asien, die am Ende die Rahmen fertigen, da kommt eine Menge an Leuten zusammen, auf jeden Fall. Also da bist du über 100 Leuten, die irgendwie mit diesem Rad zu tun hatten.
Und das ist halt auch das, was Canyon irgendwie besonders macht. Wir sagen immer, den Job gibt es irgendwie nur einmal. Weil ich glaube, es gibt keine andere Company, bei der Triathlon diesen Stellenwert hat. Und das macht es ganz besonders. Und das ist natürlich eine Riesenchance und auch Ehre, so ein Projekt umsetzen zu dürfen.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir vielleicht auch nochmal in die Vergangenheit von dem Rad schweifen. Wo liegt denn die Triathlon-Wurzel sozusagen bei Canyon? Die ist ja eigentlich, die ist sehr weit hinten und dann, also ich glaube, die Geschichte wird immer erzählt, dass der Wolfi das Speedmax quasi zu dem Rad dahin gebracht hat, wo, also vielleicht der Vater des Speedmax, ja, aber wenn man zurückschaut, würde ich sagen, dass eigentlich über diesen Radsport Arnold irgendwann wirklich ja Triathlon in der Region Koblenz und so weiter etabliert wurde, ja. Was habt ihr von dieser Triathlon-Geschichte bei euch in-house mitbekommen, ja? Und dann kam ja ein Titel nach dem anderen eigentlich auch dabei zusammen. Und welche Dynamik oder welchen Stellenwert, wie funktioniert das in Koblenz?
Also das ganz Besondere, was Wolf hier eigentlich in diese Entwicklung reingebracht hat, ist die Art und Weise, wie wir Fahrräder entwickeln. Die Zusammenarbeit oder die direkte Zusammenarbeit mit den Athletinnen und Athleten, in dem Fall jetzt mit Jan, das ist das, was, glaube ich, den Erfolg gebracht hat, weil wir haben nicht einfach ein Fahrrad entwickelt und es den Athleten gegeben, sondern wir haben es wirklich als gemeinsames Projekt verstanden oder Wolfi hat es damals als gemeinsames Projekt verstanden mit Jan. Und das ist der Approach, den wir bis heute verfolgen und der uns erfolgreich in dem Sport macht. Aber du hast es angesprochen, unser Gründer Roman hat vor langer, langer Zeit als Triathlon-Fan auch schon andere Fahrräder verkauft, bevor er Canyon gegründet hat. Und das ist natürlich auch immer was zu wissen, wenn da jemand einfach hinter einem steht, der einem das Budget zur Verfügung stellt und der sagt, was für mich zählt, ist, dass wir Rennen gewinnen. Das Räderverkaufen, das kommt automatisch, aber mir geht es ums Rennen gewinnen und der gibt auch Budget oder einfach mal ein Budget für Sachen bekommt, die aus Business-Perspektive vielleicht erstmal keinen Sinn machen. Das ist das, was es ganz besonders macht, bei Canyon zu arbeiten und was einem Möglichkeiten eröffnet, die man, glaube ich, sonst nirgendwo hat.
Und trotzdem ist, glaube ich, ich bohre noch mal ein bisschen, weil ich das finde es so spannend, wenn wir jetzt anschauen, ein Teil, also wir haben ja im Ausdauersport wirklich sowohl im Altersklassenbereich als auch im Profibereich wie so eine galoppierende Entwicklung. Also wenn ihr euch anschaut, wie viele Personen inzwischen, also ich glaube in Texas waren, also man braucht gar nicht unter 8 Stunden, sondern wie viel waren unter 7:30 bei den Herren, ja? Handvoll schon mal, ja? Dann, wie viel sind unter 7:45? In welchen Speed-Dimensionen wir unterwegs sind? Also jetzt einfach zum Vergleich, ein Athlet, der auch mal bei mir trainiert hat, ist Sebastian Kienle, der hat sein Rotdebüt in 7:59 gemacht. Ja? Vor ungefähr, was war das, 2013, 2012, ich weiß nicht genau. Ja? So, wir sind keine 15 Jahre danach. Und wenn der Rico jetzt am Sonntag eine 7:59 macht, fliegt er bei Canyon hochkant raus im Debüt. Und nein, das vielleicht nicht, aber das ist halt, glaube ich, das beschreibt es. Wir sind über eine halbe Stunde schneller auf der Langstrecke geworden und der größte Anteil davon ist das Radfahren. Ja, davon. Und klar, also wir trainieren besser, es gibt Zucker an dem Training und so weiter, ja. Aber die Aerodynamik ist der, also beziehungsweise der Luftwiderstand ist der größte Widerstand beim Radfahren. Danach kommt erst der Rollwiderstand und dann erst das Gewicht, ja, von dem Gesamtsystem. Und das ist krass, selbst bei einer Radstrecke, die 1500, 1600, 1700 Höhenmeter hat, der Luftwiderstand ist der größte Widerstand, der größte Feind des Radfahrers sozusagen oder das, was es zu überwinden gilt. Und das dahin geprägt, also das kann man, glaube ich, gar nicht deutlich genug sagen. Es ist der Punkt, den Fahrer, und das ist vielleicht jetzt in der Iteration, die ihr jetzt bringt, das ganz Besondere, dass erstmals das als System komplett gedacht ist. Ja, dass da, und ich weiß, dass ihr immer noch mehr Ideen habt, ja, was jetzt als nächstes kommen kann und so weiter. Aber wenn man da mal ein Plädoyer für sprechen möchte, ist, finde ich, das faszinierend, ja, dass eine Ergonomie, die dazu führt, dass jemand erstmal so auf dem Rad sitzen kann, dass er eben nicht irgendwie ein misshandeltes UCI-TT fährt und da irgendwie ewig aufbockt vorne, um da irgendwie drauf zu kommen, weil das können eben dann nur Straßenfahrer wirklich fahren, ja, und die fahren maximal zwischen 30 und 60 Minuten da drauf und dann tut ihnen der Rücken weh. Und jetzt für ein Triathlon wirklich für 180 Kilometer ein solches Rad zu optimieren, was das alles kann in den Anforderungen, das ist wirklich was Besonderes. Und ich glaube, das heißt jetzt nicht Game Changer, das heißt Speedmax, ja, aber das, also dafür halt einfach, ja, das ist das Faszinierende und was mich auch wirklich, also mich brennen lässt für so eine Entwicklung. Ja, und das habt ihr im Haus da weitergetrieben als euer Team. Und ich glaube, ihr sitzt heute wahrscheinlich auch ein bisschen geschafft hier auf der Expo. Was erhofft ihr euch für die nächsten Tage?
Das lässt sich ganz gut vergleichen mit einem Rennen, sage ich immer, weil du trainierst natürlich auf einen langen Zeitraum für irgendwas hin, dann kommt der Moment. Und das Schöne, was nicht mit einem Rennen vergleichbar ist, dass du es an viele Athletinnen und Athleten da draußen weitergeben kannst. Also was wir uns einfach erhoffen, ist, dass wir mit dem Rad Leuten dabei helfen, dass sie ihre Träume realisieren, weil das ist nie ein Fahrrad. Also gerade im Triathlon ist es nie ein Fahrrad. Jeder, der eine Langdistanz schon mal gemacht hat oder auch eine Mitteldistanz, weiß, wie lange man sich auf sowas vorbereitet. Und das Fahrrad ist einfach ein essentieller Bestandteil von einem Traum. Und das ist das, was wir uns erhoffen, dass wir da einen kleinen Teil dran haben können.
Ich glaube, ihr habt einen großen Anteil, nicht einen kleinen.
Ja, es ist auf jeden Fall schön, das Fahrrad jetzt endlich einem breiteren Publikum auch vorzustellen. Bisher haben wir das natürlich viel unseren Profis vorgestellt, die Systeme, die wir jetzt natürlich für die Serie gebracht haben, irgendwo schon kannten. Das heißt, dieser Neuheitsgrad war für unsere Athleten und Athletinnen gar nicht so groß, wie man das vielleicht denkt. Aber der Innovationsgrad für die Age-Grouper ist halt gigantisch und das hat man heute auch. Wir hatten heute den ersten Expo-Tag hier wirklich gemerkt. Die Leute kamen bei uns in den Showtruck, haben das Rad gesehen, haben gesehen, sie können endlich ihr Cockpit kaufen, sie können endlich Sattelstütze kaufen, sie können alles vorne einstellen. Also da war eine Begeisterung, die einen dann auch irgendwo für die letzten 3 Jahre Arbeit belohnt und das ist schon sehr schön. Und wenn jetzt natürlich das Rennen am Sonntag noch irgendwie gut läuft, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen.
Der Podcast wird nächste Woche Donnerstag ausgespielt, also nach dem Rennen. Ja. Das heißt, da müssen wir jetzt schauen. Also wir tun natürlich alles dafür, dass ein Canyon-Fahrer am Sonntag das hinkriegt. Wäre natürlich schön, wenn es mein Canyon-Fahrer wäre. Das bewerten wir dann im Anschluss. Jetzt muss ich gerade noch einmal in den Loop kriegen, weil ich finde dieses Element davon so spannend. Ihr habt jetzt quasi das erste Mal eine Resonanz heute auf dieses Projekt bekommen. Lass uns mal ganz konkret, ab nächsten Donnerstag ist zu haben, ja?
Ja.
Ja? Ist es wirklich in allen Iterationen, was wir jetzt, also was kann man genau nächsten Donnerstag wirklich bekommen?
Alles. Also du kannst das Rad komplett customizen. Von Kurbellänge, Sattel, Cockpit, Sattelstützen gibt es verschiedene Optionen. Auf CFR kannst du die Laufräder reinbauen. Also es ist quasi wirklich ein komplett customizable Fahrrad. Und das Coole ist, dass wir bei Canyon natürlich auch gesehen haben, dass dieses Customization-Programm reinkommt als eine Business-Initiative. Und wir wussten, dass genau das für uns der Enabler ist, so ein Custom-Setup für alle Athletinnen zu realisieren. Und dass das jetzt zusammenkommt, dann nächste Woche Donnerstag, das ist für uns extrem spannend zu sehen und da erhoffen wir uns sehr, sehr viel von.
Und was nächste Woche auch noch live geht, ist die neue Website. Da ist auf jeden Fall auch einiges passiert, da hat der Moritz hart für gekämpft. Wir haben ein neues PPS, also unser Perfect Positioning System, gebaut. Das heißt, eigentlich das Tool, was dir am Ende deine Rahmengröße, dein Setup insgesamt vom Fahrrad empfiehlt, weil das Sizing gerade bei diesem Rad halt super komplex ist. Also welche Rahmengröße fahre ich, welche Postoptionen brauche ich vorne, welche Cockpitgröße brauche ich, das weiß ja keiner. Also wenn wir da einfach schreiben würden, wir haben Größe 1 bis 7 und dann sollst du auswählen, was ist das, das ist halt einfach nicht möglich. Und wir als Direktversender brauchten da halt ein starkes Tool auf der Website, um Leuten zu ermöglichen, direkt das richtige Setup auszuwählen. Und da haben wir jetzt mit relativ einfachen Messungen, zum Beispiel im Cockpit-Bereich ist es der Umfang vom Unterarm und die Unterarmlänge, können wir quasi über einen Algorithmus bestimmen, okay, welches Setup empfehlen wir dir am Ende. Und dieses neue PPS 2.0 heißt es, ist da einfach eine enorme Weiterentwicklung nochmal. Man kann Präferenzen, wie man sitzen will. Also möchte ich mehr Reach haben, möchte ich weniger Reach haben, möchte ich mehr Stack haben. All das kann man eingeben und dann wird am Ende dir quasi das Fahrrad zusammen konfiguriert, was perfekt auf deine Position passt, wo du dann im Detail noch einstellen kannst über unsere stufenlose Einstellbarkeit. Aber das ist halt auch ein Riesending, was im Hintergrund noch passiert ist, was so halt auch keiner mitkriegt. Das ist halt auf einmal da, aber was da an Arbeit hintersteckt, ist schon auch enorm und hat die ganze Firma auch ein bisschen auf links gedreht, glaube ich.
Ja, oder auch in den Produktionsprozessen. Also es hört sich total bescheuert an, aber wir haben gesagt, hey, wir bringen so viele neue Technologien, wir wollen das Rad aber nicht teurer machen. Das heißt, wir haben auch mit der Produktion gesprochen, mit unserem Packaging-Department, mit allen quasi als Company-Projekt gesagt, hey, wir wollen die Technologie bringen, aber sie soll preislich da bleiben, wo sie ist, weil das ist Canyon, Performance zu demokratisieren. Und auch das ist uns gelungen, auch das war ein Riesenthema. Und das sind eben genau die Sachen, die im Hintergrund passieren über die 3 Jahre, die keiner sieht, aber wo am Ende dann natürlich eine Zahl steht. Und das macht hoffentlich viele Athletinnen und Athleten auch glücklich.
Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass das, also das ist wirklich ein krasser Schritt. Und auch gerade wenn ihr das jetzt nochmal hier so erzählt, was da alles passiert ist. Das ist extrem faszinierend, weil, kann man ja auch sagen, Canyon war jetzt mit anderen Sachen in Schlagzeilen im letzten halben Jahr durchaus, auch mit Mitarbeiterstellenabbau und ähnlichen Sachen, weil es eben auch wie so ein Dip nach Covid gab von den Sachen. Und auf der anderen Seite sitzt ihr hier mir gegenüber. Hier ist es jetzt nicht nur sauwarm in dem Wagen geworden, sondern einfach 2 Jungs, die voll dafür brennen, was sie halt tun. Und ich glaube, das hat man jetzt hier in der letzten Dreiviertelstunde halt einfach saugut gehört. Mit welcher Detailverliebtheit ihr euch in diese Sache reingearbeitet habt. Das ist total faszinierend. Machen wir noch einen kleinen Loop. Fahrt ihr die Karre auch selbst beide?
Also ich würde mich selbst nur als Triathlet bezeichnen. Ich habe letztes Jahr ein bisschen ambitionierter auch noch Triathlon gemacht. Aber wenn du so ein Projekt hast, wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen Alles-oder-Nichts-Typen. Das heißt, dieses Jahr stand das Projekt klar im Fokus. Aber ich glaube, wir fahren beide gut genug Rad und machen auch beide auf einem ausreichenden Level Triathlon, um zu bewerten zu können, was es braucht, um auch die Athleten und Athletinnen am Ende zu verstehen. Und wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich nach den 3 Jahren freue, dann die Zeit zu finden, auf dem Rad vernünftig viel zu trainieren und dann irgendwann mal richtig einen darauf abzureißen.
Ja, also wirklich viel im Alltag fahren tun wir es nicht. Was wir halt schon machen, sind die Testfahrten. Also wenn wir irgendwas Neues entwickelt haben, neue Prototypen da sind, fahren wir die schon Probe. Wir saßen auch schon selbst im Windkanal drauf, haben Sachen getestet. Also das machen wir schon alles. In meinem Alltag findet Triathlon, ich trainiere nicht. Muss man ehrlich sagen, früher viel Rad gefahren, aber mittlerweile Triathlon ist leider nicht mehr so präsent wie damals. Da steht leider die Entwicklung im Vordergrund. Aber wie Moritz schon sagt, ich glaube, wenn das Rad jetzt mal auf dem Markt ist, dann werden auch die Stunden wieder kommen.
Ich würde gerne sagen, gar nicht leider, sondern es ist voll geil, dass du die Leidenschaft hast, dich in sowas so reinzugehen. Das war auch genau das, was ich gerade mit Moritz vorne weg hatten, wir haben vor dem Podcast hier kurz vor dem Wagen noch ein bisschen gequatscht. Und das ist, glaube ich, also eine Sache, die mich in meinem Tun, glaube ich, mit euch sehr verbindet, ist, dass ihr wie so abtauchen könnt in dieses eine Thema. Und das merkt man an diesem Projekt, dass ihr halt die Sachen nicht dem Zufall überlassen habt, sondern dass das da ist. Und am Ende steht und fällt das mit einem persönlichen Effort. Und das finde ich mega cool, dass ihr euch deshalb die Zeit genommen habt, das hier heute in dem Podcast so zu erzählen. Ich glaube, das wird unheimlich deutlich. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Wir gehen jetzt, glaube ich, alle drei mit unserem Team Essen. Vielen Dank, dass ihr hier die kleine Sauna im Canyonwagen noch mit mir gemacht habt. Und ich freue mich. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns das gerne auf dem Podcast zurück. Eine neue Folge des Kickass Radios. Gespräche für alle und keinen. Diesmal über ein Objekt, aber mit ganz viel Herz und ganz viel Mensch dahinter. Kasper und Moritz, ich danke euch und wünsche euch eine spannende Expo und coole Renntag am Sonntag. Ich drücke die Daumen fürs Canyon Speedmax. Und wenn ihr die Folge gehört habt, dann wisst ihr auch, wer das Ding am Ende gewonnen hat.
Danke dir. Danke, dass wir hier seid.
Danke für die Einladung, Philipp.
Herzlichen Dank und schönen Abend.
Ciao.